Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten Gottes. Menschen, die Christus nicht kennen und haben und lieben, nennt die Bibel Menschen, die ohne Hoffnung sind. Und die, die glauben können, sind Menschen der Hoffnung oder Menschen voll Hoffnung. Das Wort Hoffnung ist ja, wie die meisten biblischen Begriffe, wie eine abgegriffene Münze, deren klares Gepräge man nicht mehr erkennt. Hoffnung, ja, was heißt die Hoffnung? Ich hoffe das oder hoffe jenes. Aber das biblische Wort Elpis, das heißt eigentlich Erwartung. Denn wenn ich etwas oder wenn ich jemanden erwarte, so ist das eine feste Sache. Während die Hoffnung etwas sehr Labiles, Bewegliches, etwas sehr Unsicheres ist. Und deshalb ist der Begriff der Hoffnung in der Schrift eine Quelle von Kraft und Freuden und Frieden, von Gewissheit, von göttlichen Segnungen und Wohltaten in einem Ausmaß, in einer Schönheit, wie sie kein Menschenhirn erfinden kann, wie sie nur Gott geben kann. Wir finden uns versuchen, in dieser Morgenstunde etwas über diese Hoffnung zu bezeugen. Als erstes, Gott hat viele Namen, vielleicht 100, mehr als 100. Ja, es sind mehr als 100 Namen. Und einer der Namen Gottes, der zugleich der Name Christi ist, das ist Hoffnung. Jesus Christus, welcher unsere Hoffnung ist, lesen wir. Und wiederum steht geschrieben in Römer 15, Vers 13, das wunderbar, unerschöpflich schöne Wort. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch, mache euch ganz voll, randvoll, zum Überlaufen voll, mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Brüder und Schwestern, das ist ein Wort von einer unerschöpflichen Fülle, das in der, die es in der Welt einfach nicht gibt. In der Welt gibt es keine göttliche Dynamik, keine Kraft. Da gibt es nicht die Herrschaft des Heiligen Geistes. Da gibt es keine Freude und Frieden und da gibt es auch keine Hoffnung. All diese Stücke, die in diesem Satz genannt werden, der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch. Ich sage euch hier ein Geheimnis. Wenn der Name Gottes oder einer der über 100 Namen Gottes mit dem Wörtchen aber verbunden ist, dann wird etwas ganz Großes herausgestellt, was im Gegensatz steht zu all den Dingen, die wir hier unten auf Erden haben, zu allem. Der Gott des Friedens, aber der Herr Jesus aus den Toten auferweckte, lesen wir im Hebräerbrief. Und hier lesen wir der Gott der Hoffnung, aber dieses göttliche Aber zeigt uns eine tiefe Zäsur, einen tiefen Graben, eine tiefe Flucht zwischen dem, was die Welt bietet, und dem, was Gott uns schenkt. Wenn Sie das verstanden haben, ich war ein Zeugnis, seitdem ich das weiß und verstanden habe, dass dieses Aber hinter einem Namen Gottes uns in weite Gewölbe göttlicher wesenhafter Gaben und Güter hineinführt. Seitdem ich das weiß, bekomme ich jedes Mal, wenn ich den Namen Gottes lese, einen Namen Gottes, der Gott der Herrlichkeit, der Gott des Friedens, der Gott der Hoffnung und so weiter, bekomme ich ein heiliges Herzklopfen. Keine Angst in der Pizzerie und kein Herzinfarkt, aber ein heiliges Herzklopfen. Der Gott der Hoffnung aber. Und nun wird uns gesagt, was Gott in seiner Eigenschaft als Gott der Erwartung, denn
Nicht nur wir erwarten etwas von Gott, sondern Gott erwartet etwas für uns, durch uns, von uns, für alle, wartet Gott, da wartet er drauf. Und ist seiner Sache ganz, ganz sicher. Das weiß Gott, das wusste Gott von vor Grundlegung der Welt an. Wusste er auch in dieser Stunde. Wer kommt, der gesegnet wird, was er uns geben kann. Gott ist der Gott der Erwartung. Und weil Gott der Erwartung ist, will er diese Erwartung, diese Epis, heißt das Wort im Griechischen, Erwartung, oder Hoffnung, oder vertrauensvolle Ausschauen, etwas Großes und Gutes, so müsst ihr eigentlich das übersetzen, um das Wort in seinem innersten Wesen zu verstehen, ein vertrauensvolles und ein Leben mit Frieden und Freude, randvoll erfüllendes Warten auf das, was bestimmt kommt. Warten. Das macht Gott. Ich will euch mal ein ganz kleines Erlebnis erzählen, das ich jetzt hatte vor 18 Minuten. Vor 18 Minuten habe ich das erlebt. Ich habe heute Morgen, ich stand vorm Haus und wartete, dass das Auto von unserem lieben Bruder Schlipser kommt, das mich abholen wollte. Und da wusste ich schon heute Morgen um 6 Uhr, das Auto wird einen kleinen Schaden haben, aber es wird eine Taxe bestellt werden und die bringt mich noch rechtzeitig her. Das habe ich um 6 Uhr heute Morgen ganz genau gewusst. Und dann hat das Telefon geläutet und da spricht meine liebe Gastgeberin, die Maria Riechner, die Frau von unserem lieben Theo, die springt dann ran ins Haus, die stand mit ihren 4 Kindern vor dem Haus, mit mir, da springt ins Haus, und da habe ich gewusst, aha, jetzt bekommen die Telefonat, das Auto geht nicht, aber eine Taxe kommt, dass rechtzeitig die Versammlung beginnen kann. Das habe ich gewusst. Und dann bin ich reingegangen, und da kommt sie mir entgegen und sagte, hör mal Adolf, das Auto kommt nicht, aber es kommt eine Taxe. Danke schön, Maria. Das habe ich gewusst, ganz genau schon vor 4 Stunden, und habe es gewusst, als ich von vor dem Haus in das Haus zurückging, um zu hören, was gibt es denn. Das ist eine ganze Kleinigkeit, aber die habe ich gerade erlebt vor 20 Minuten. Meinst du was? Ja? Vor 21 Minuten habe ich das erlebt. Meine Freunde, Gott in seiner Güte hat da mich schon vorher getröstet. Hab keine Sorge, hab keine Bange. Die Versammlung wird stattfinden und du darfst dein Zeugnis geben. Das Auto ist zwar nicht in Ordnung, irgendwas los, aber du bist rechtzeitig dort. Das ist ein ganz kleines Erlebnis. Das sage ich euch frisch geliefert von meinem himmlischen Vater. Was sagt ihr dazu? Zufall? Nein. Das war das göttliche Telefon. Ja. Und von solchen Erlebnissen habe ich nicht nur Hunderte, sondern in den 49 Jahren, ich stehe jetzt im 50. Jahr, meinem Gott, Tausende gehabt. Ich könnte jetzt anfangen zu erzählen, wenn ich aus der Kiste meiner Erinnerung jetzt auskramen wollte. Da könnte ich euch solcher kleinen Dinge viele, viele erzählen. Aber ich will das nicht, ich will euch das Große erzählen. Der Gott der Hoffnung, der Gott der Erwartung, der damit rechnet, dass alles das, was er bestimmt hat, vor Grundlegung der Welt, nach seinem Programm, ist sei Freude oder Angst, alles in Erfüllung geht und alles wird gut, allem zum Besten dienen. Auch uns, die wir die Ersten wieder sind, die wir zuerst drankommen, weil wir ihn jetzt schon erkennen und die anderen, die noch ferner von ihm sind. Und die Toten, und die Verlorenen, und die Engel und die Dämonen, alle Welt des Welten, bitte nicht erschrecken, alle Pflanzen und Tiere, bis die gelebt haben, aber die dann wieder sein werden. Ja, haben wir eine Ahnung von der Größe der Hoffnung Gottes. Wenn der Herr Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und das Wörtchen neu, kein Ort, das heißt etwas nun nie Dagewesenes, Großes und Schönes ins Wasser los.
Wenn wir wissen, was uns erwartet, wir werden aufspringen vor Freude, werden die Hände zum Himmel recken und werden rufen, Halleluja, preis dem Herrn, das werden wir tun. Ja. Wenn wir nur eine Ahnung hätten von dem, was uns erwartet, durch den Gott der Hoffnung. Und was will dieser Gott der Hoffnung geben? Er will uns rammvoll machen. Da steht das Wort Pleroma drin. Fülle, Vollma, ganz voll, überfließend voll. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude. Bitte, jemand da, der sagen kann, ich habe alle Freude. Niemand. Hier sind viele Jungfrauen, die haben noch nie Mutterfreude gehabt. Denn fehlt ihnen noch. Ihr werdet sie mal bekommen. Denn die, die keine Kinder hatten, die werden viele Kinder haben. Steht geschrieben. Geistig und geistlich werden wir ja einmal alles ins Leben zeugen. Da werden auch die, die keine Mutter wurden, oder die Männer, die kein Vater wurden, die werden einmal das werden in einer höheren Sphäre, in einem höheren Sinn, in einem höheren Geist. Und hier auf Erden die Niedrigkeit und Schwachheit als Vorbild und Abbild im natürlichen Leben sich vollzieht. Meine Brüder, er erfülle euch mit aller Freude. Niemand kann sagen, ich habe alle Freude. Wir haben sehr viel gemischt, Freude und Leid, Weh und Wonne. Das brauchen wir, du und ich. Du brauchst deine Freuden und deine Leiden. Und ich brauche meine Freuden und meine Leiden, um fertig zu werden für die Herrlichkeit Gottes. Und darauf wartet Gott. Und deshalb sagen wir Ja und Amen und Halleluja zu allen Wegen Gottes. So schwer es manchmal selbst. Und wenn es manchmal das Herz hier brechen will. Ich habe schon gebetet, indem ich auf dem Boden lag und weinte. Und habe geschrien und gebetet. Aber ich habe Gott gelobt in Gedanken und habe gesagt, und wenn ich elend zu Grunde gehe, bist du Gott in mir und bleibst die Liebe und mach alles neu und herrlich und schön, wie dein unrühmliches Wort es verheißen hat. Meine Freunde, das heißt Glauben. Immer wieder sich an das hängen, was Gott sagt. Das ist Erwartung. Er erfülle euch mit aller Freude und allen Frieden. Von uns kann keiner sagen, wir haben allen Frieden. Zum Beispiel wir Deutschen, wir haben noch keinen Frieden seit 22 Jahren vom Zweiten Weltkrieg. Noch kein Friedensschluss da, wir haben nur Waffenstillstand. Und Israel hat auch noch keinen Frieden. Ja, dann wollen sie wieder Jerusalem abnehmen. Ja, ihre Feinde. Und so ist eine Welt der Friedlosigkeit. Die Welt hat keinen Frieden. In der Welt habt ihr Angst. Aber in mir, sagt Jesus, habt ihr Frieden. Wir sind wohl dem Leib nach in der Welt. Du und ich, mit all unseren Hemmungen und Schwierigkeiten und Belastungen und Nöten und Kämpfen und Enttäuschungen und Familientragödien und beruflichen Schwierigkeiten, wir sind alle in der Welt. Aber im Geist, im Glauben, in der Liebe, in der Hoffnung sind wir in Christus. Und in ihm haben wir Frieden. Aber unser Frieden ist kein Gefühl. Unser Frieden ist eine Person. Er ist unser Frieden. Wir haben ihn und er hat uns. Und wenn wir das festhalten, das ist unser Enkel. Er ist unser Friede. Er ist unsere Freude. Er ist unsere Hoffnung. In ihm. Alle Freude und allen Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid. Das ist das Wörtchen über, darüber hinaus, über, darüber hinaus. Das kommt bei Paulus sehr oft vor. Wir sind erhöht wie Überhimmel zum Beispiel. Die Ex-Uranoi, Gebiet als Auf, darüber. Darüber, darüber hinaus. Wir haben Friede und Freude und zwar übersteuern im Geiste. Dabei kann die Seele und der Leib betrübt sein bis in den Tod. Der Geist frohlockt und ist überreich an Friede und Freude. Das will uns Gott lehren. Das dürfen wir lernen. Damit wir wissen, wenn wir Leib und Seele abgeben, der Geist frohlockt und Gott, der Geist geht ja auch direkt zu Gott. Der Geist geht zu Gott, der ihn hat. Auch der Ungläubigen, der Geist. Aber die Ungläubigen wissen das nicht. Die Ungläubigen, denn ihr Geist ist nicht neu gezeugt, wiedergezeugt, unser Geist. Sein Geist ist zeugt nicht unserem Geist. Unser Geist ist neu gezeugt durch den Geist Gottes.
Und nun tragen wir einen neu gezeugten Personengeist
und tragen den Geist Gottes
und tragen Christus und tragen den Heiligen Geist und den Vater in uns. Gott in uns und wir in Gott. Der Geist in uns und wir wandeln im Geist. Jesus in uns und wir in ihm. Das lehrt die Schrift. Und wenn wir das erfasst haben, dann sind wir in der Lage, alle Schmerzen und Nöte und Enttäuschungen zu durchstehen. Ich rede nicht vom grünen Tisch, meine Brüder und Schwestern. Ich rede aus Erfahrung der letzten Wochen und Monate. Also noch einmal, Gott ist der Gott der Hoffnung. Zweitens, auch unser Fleisch, der Körper hier, der soll auf Hoffnung ruhen. Bei der sogenannten Beerdigung, da legen wir ja dann Gott. Weil der Körper, das Verwesliche, ist Grab. Und das ruht dort. Das ruht dort. Und zwar sagt die Schrift, er ruht, das Fleisch ruht auf Hoffnung. Und das will ich euch vorlesen aus der Apostelgeschichte 2, Vers 26. Alle die Stellen, die ich euch heute früh nenne, die heißen alle im Urtext Elpis. Und ich habe mir alle diese Stellen angesehen und habe gestaunt, welch eine Fülle von Wahrheiten darin sind. Welch eine unerhörte, wie soll ich sagen, eine unerhörte Wucht göttlicher Kräfte und Herrlichkeit. Ich lese also als zweiten Punkt Apostelgeschichte 2, Vers 26. Dort steht Folgendes geschrieben. Apostelgeschichte 2, Vers 26, das ist ja die große Pfingstpredigt des Apostels Petrus. Da heißt es also, darum freut sich mein Herr und meine Zunge frohlockt. Ja, auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen. Denn du, sagt Jesus zu seinem Vater, das ist ja ein Wort, das Jesus von sich und von seinem Vater sagt. Jesus von sich. Und was ihm gilt, gilt auch uns. Das, was er sagen kann, das Haupt, sagen auch wir, seine Glieder und seine Brüder. Wer das gefasst hat, dem geht eine Welt auf. Sie geht ihm nicht nur auf, sondern sie wird ihm geschenkt und in ihn hineingesenkt. Du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, doch wirst du geben, dass dein Heiliger oder dein Frommer die Verwesung sehe. Ich werde nicht verwesen, weiß Jesus. Ich werde nicht im Grab verwesen. Und mein Leib, die Körper. Und meine Seele, sie geht in den Hades, ins Totenreich. Die bleibt nicht dort unten. Die kommt wieder heraus. Und mein Geist, den habe ich dir ja, als ich starb am Kreuz, in deine Hände befohlen. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Und die Seele steht hier, geht in den Hades, ins Totenreich. Seele. Und das Fleisch geht ins Grab, in die Brust. Aber das Fleisch kommt raus. Bleibt nicht drin. Das Fleisch frisst ihn, zerweht. Jesus zerweht nicht. Er wusste, er verweht nicht. Und es gibt Gläubige, die rechnen damit, wenn sie beerdigt werden, dass sie nach einer gewissen Zeit, man nennt das Auferstehung, aus dem Grabe herausgeholt wurden. Und das, was man hört von leeren Gräbern, sind keine Märchen. Ich selbst kenne glaubhafte, wahre Männer, die leere Gräber gesehen haben, wie sie aus der Erde gehoben wurden, leer waren und wie die Gewänder zusammengerollt in den Särgen waren. Kenne ich persönlich Männer, glaubwürdige Gottesmänner, eine ganze Reihe. Es wird jedenfalls bald ein Buch erscheinen von Dr. Paul Müller aus Stuttgart, ein Verwandter von unserer Familie Richner. Und der hat diesen nachgeforscht seit Jahren und schreibt ein Buch über die Auferstehung, dass es kein Märchen ist. Es gibt Leute, die werden, die rechnen damit und glauben das auch. Und der Geier hat das von sich geglaubt. Ja. Er hatte keine Auferstehungsgewissheit. Die hat man nicht, solange man lebt. Aber am Ende seines Lebens bekommt man sie. Meine Lieben, das sind tiefe Geheimnisse, das ist Hoffnung. Jesus wusste, mein Fleisch wird keine Verwesung sehen. Ich werde aus dem Grabe herauskommen. Drin war er auferstanden aus dem Tod. Hat er gewusst. Und er hat auch gewusst, dass seine Seele wieder herauskommt, nachdem er die Schlüssel des Todes und des Grabes bekommen hat. Die Schlüssel des Todes, des Grabes sind in der Hand. Jesus! Das hat auch zu Tod und Grab nicht zu fürchten. Ich habe angeordnet, wenn ich sterbe, ich habe ja gemeint, vor 3, 4, 5, 6 Wochen habe ich gedacht, also ich dürfe sterben, rechnete an mir. War auch ganz nah dran. Aber der Herr hat mich wieder angehört und wieder lebendig gemacht. Gut, bleibe ich halt da und der mich holt. Aber ich habe angeordnet, wenn ich sterbe, den einfachsten, schlichtesten, billigsten Tannenzweig als Tannenholz. Einfach. Ich werde nämlich nicht lange drin bleiben in dem Karten. Das war ich. Wie lange ich drin bleibe, das weiß ich nicht. Ich war nicht zu sagen, nach 2 Tagen werde ich auferstehen. Das war ich nicht zu sagen. Ich werde auch nicht sagen, nach 40 Tagen darf ich auferstehen. Weiß ich auch nicht. Weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es eine Auferstehung ist. Und dass man sich ausstrecken darf nach der Auferstehung. Und gleich ein seiner Auferstehung. Und er ist auferstanden am 3. Tag. Das ist die Hoffnung des Christus. Und das ist die Hoffnung derer, die wirklich die Erstlichkeit gefasst haben und die in einer lebendigen, übersteuernden Liebe zu Jesus stehen. Denn Jesus alles ist. Deshalb muss deine einzige Sorge sein, Bruder und Schwester, dass Jesus ja alles ist. Alles andere ist Nebensache. Ob du reich bist oder arm, spielt auch keine Rolle. Gesund oder krank, spielt auch keine Rolle. Alt oder jung. Neger oder Schweizer oder Deutscher oder Russe oder Amerikaner, spielt gar keine Rolle. Hochgebildet mit 3 Doktortiteln oder einfacher Bäcker, die einfache Schule besucht hat, vielleicht die Hilfsschule. Das spielt keine Rolle. Die Rolle spielt nur, ob wir ihn lieb haben. Der, den die katholische Kirche als ihr Haupt betrachtet, der hat einmal seine Prüfung, sein theologisches Examen ablegen müssen. Vor Jesus, das war der Petrus. Und der Petrus hat 3 Fragen gestellt bekommen. Hast du mich lieb? 2. Frage, hast du mich lieb? 3. Frage, hast du mich lieber als die anderen? Hast du mich? Das war die Frage. Und die hat er, diese Prüfung hat er eigentlich nicht bestanden. Das könnte ich euch jetzt beweisen an der Schrift. Denn der Herr Jesus hat gefragt, liebst du mich mit Gottes Liebe? Und er hat immer beantwortet, ja Herr, ich liebe dich mit Bruderliebe, mit Menschenliebe, mit Freundesliebe. Das sind 2 Worte in Griechisch, für Lieben. Mit Gottes Liebe lieben, Agapai, und mit Freundesliebe lieben, Philei. Und der Petrus, der hat das gleich verstanden. Und hat doch die Prüfung bestanden und wurde doch, ich rede jetzt mal menschlich töricht, der Gründer der katholischen Kirche. Ich rede mal menschlich töricht. Meine Freunde, das sind Dinge, die bringen unser Herz zur tiefen Freude. Deine Sorge und meine Sorge, wir wissen ja nicht, wer der Nächste von uns ist, der die Erde verlässt. Denn der Herr holt, vielleicht bist du oder du, weiß ich nicht. Das ist ja auch lebenswichtig. Die Hauptsache ist, Jesus lieb haben ist besser als alles Leben. Wer ihn hat, ist still und satt. Wer ihn kann im Geist anhangen, braucht nichts mehr verlangen. Das muss unsere Sorge, unser Ziel sein. Dabei dürfen wir das, was Gott uns gegeben hat, am irdischen Garten füttern, dankbar genießen. Wer ein Auto hat, der soll nur sein Auto fahren. Wer ein schönes Haus hat, soll glücklich darin wohnen. Und so weiter. Das dürfen wir. Aber das Größte, das Wichtigste, das Eigentliche, das Letzte, das ist er und nur er. Diese Einstellung ist die Einstellung der Hoffnung oder der Erwartung. Wir erwarten alles von ihm und erwarten gar nichts von uns selbst. In mir ist keine Kraft. In mir, in meinem Fleische, wohnt nichts Gutes. Das ist eine Lektion, an der lernen wir, solange wir auf Erden sind. Lernen wir an der Lektion. Mir in meinem Fleische ist nichts gut, vertraut. Aber wir haben alles in ihm. Und deshalb wollen wir ihn. Denn wenn wir ihn haben, haben wir alles. Und wenn wir ihn nicht haben, wenn wir nicht in der letzten innigen Lebens- und Liebeshingabe stehen, dass wir endlich die letzte geheime Sünde, dieser Neid, unseren Streit, unsere Undankbarkeit, Lieblosigkeit, Unreinheit, Ehebruch, Diebstahl, Lüge, was es auch sei, wenn wir nicht unsere letzte geheime Sünde, die nur in Gedanken vielleicht in uns lebt, Gedanken, die wir nicht sofort in den Tod treten, dass die Gedanken kommen, dazu können wir, das ist nicht der Mensch. Aber wir sagen nicht ja, sondern geben sie sofort in den Tod. Sagen, Jesus, du allein sollst es sein. Und mein Gott und Herr, dir gebührt die Ehre. Meine Freunde, das Geheimnis der Elpis besteht darin, dass wir überreich werden an Freude und Frieden im Heiligen Geist überströmen durch die Kraft des Geistes und dass wir voller Hoffnung sind. Wenn wir in der innigsten Lebens- und Liebesbeziehung zu dem Herrn Jesus stehen, das ist das Geheimnis, dass wir uns mit ihm und er mit uns eins werden. Er das Haupt und wir die Glieder. Das ist das Geheimnis. Alles andere, ob wir erfolgreiche Leute sind oder Bankrotteure. Es gab zwei bedeutende Männer. Die haben nicht mal eine Wohnung gehabt. Die waren wohnungslos. Die sind eigentlich schon mehr gewandt, also nur mehr regiert. Der eine Mann, das war Jesus von Nazareth. Und der andere Mann war Paulus. Paulus sagt, keine Wohnung haben. Und sich keine Wohnung haben nach dem Urtext. Keine Wohnung? Ja, eine Wohnung! Manche haben eine sehr schöne Wohnung. Und andere, die haben eine einfachere Wohnung. Aber auch schön, auch vom Heiligen Geist erfüllt. Ja. Da haben wir ja viele rum und viele Wohnungen der Heiligen. Das Wunderbare. Überall wohnt Christus, wo Menschen des Glaubens sind. Das ist was Herrliches. Aber Jesus hatte keine Wohnung. Die Füchsen haben ihre Höhle. Die Vögel haben ihre Nester. Aber des Menschen Sohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Die waren wohnungslos. Die waren wohnungslos, die beiden. Die beiden Deutschen. Die beiden Deutschen waren wohnungslos. Was haben wir so gut? Deshalb wohnen wir, aber wir hängen unser Herz nicht dran. Wir dürfen alles haben und genießen, aber wir hängen unser Herz nicht dran. Hier ist niemand, der in Lumpen gekleidet ist. Hier, ich auch nicht. Das ist doch was Schönes. Und wenn wir Nahrung und Bedeckung haben, lasst euch daran bemühen. Nahrung, Kleidung und Wohnen. Ja. Meine lieben Freunde, das sind Geheimnisse, die müssen wir ersterben, erleben und erlieben. Indem wir dem eigenen Ich und der Welt und ihren Lüsten und Verführungskünsten sterben und indem wir unser Leben ihm wieder geben, immer wieder neu und indem wir bitten, Herr, fülle mich mit deiner Liebe, und alle andere Liebe, die ziehe aus. Wir dürfen alles andere haben. Natürlich dürfen wir unsere Kinder und Engel und Eltern lieben, unseren Beruf, unser schönes Heim. Natürlich dürfen wir dankbar sein für unsere Bibliothek. Was bin ich so dankbar für meine Bücher, die ich habe? Meine vielen Bibeln und meine griechischen und hebräischen Bibeln und Bücher. Was bin ich so froh dafür? Aber wir hängen unser Herz nicht dran. Unser Herz gehört allein dem Herrn. Und dann sind wir Menschen der Hoffnung. Ich gehe einen Schritt weiter. Und dann, drittens, die Auferstehung, dass einmal alle Menschen auferstehen. Und zwar, es gibt nur das, was ich sagen möchte, die Gerechten und die Ungerechten werden ja beide auferstehen. Die Gerechten zur Auferstehung des Lebens und die Ungerechten zur Auferstehung des Gerichtes. Und diese beiden Auferstehungen der Gerechten, der Gläubigen, der Ungerechten, der Ungläubigen, die sich gegen Gott gewehrt haben, oder noch nicht von Christus gehört haben. Es gibt ja viele, viele Abstufungen, viel mehr als wir Pharisäer glauben. Es gibt viele Ungläubige, Unbekehrte, Unerrettete, die sind viel edler und anständiger und vornehmer als die Frommen. Die gibt, da wollen wir uns gar nicht täuschen. Gott ist gerecht in allem seinem Leben, in seiner Gnade und seinem Lohn, aber auch in seinen Gerichten. Nun geht ab, wie ich mein Satz vollende, sowohl die Auferstehung der Gerechten als auch die Auferstehung der Ungerechten nennt die Schrift eine Elpis. Nun geht ab, wie ich mein Satz vollende, sowohl die Auferstehung der Gerechten als auch die Auferstehung der Ungerechten nennt die Schrift eine Elpis, eine Erwartung. Und zwar bedeutet Elpis Erwartung von nur Gutem. Also auch die Ungerechten, die aufstehen und zunächst ins Gericht gehen müssen, vielleicht für Äonen, für Ewigkeiten, haben als Frucht ihres Gerichtes und ihrer Gerichte nur Gutes. Und deshalb nennt die Schrift die Auferstehung der Ungerechten eine Elpis, eine Erwartung, eine Hoffnung von nur Gutem. Und das will ich euch vorlesen. Apostelgeschichte 24, 17. Als ich vor vielen Jahren das fand, da habe ich gestaunt. Da habe ich gejaut. Die Auferstehung der Ungerechten, die ist eine Elpis. Jawohl, auch das ist eine Hoffnung. Ein Hoffnungsgut. Wenn auch der Weg, eben kommt da unser lieber Theo. Gott grüße dich. Ich habe vorhin erzählt von unserem kleinen Dienstgeschick. Ja. Ich lese aus Apostelgeschichte 24, Vers 15, Vers. Da verantwortet sich der Apostel Paulus. Und sagt von Vers 14 ab, dieses bekenne ich dir, dem Landpfleger, dieses bekenne ich dir, dass ich nach dem Wege, das Glaubensleben nannte man damals der Weg, nur heute nennt man in manchen Kreisen, in manchen Ländern die Gläubigen, das sind die, die auf dem Wege sind. Genauer nach dem Urtext, das sind die, die im Wege sind. Denn der Weg ist Christus. Und deshalb sind wir auf dem Weg, beziehungsweise in dem Weg. In dem Weg. Denn dieses bekenne ich, dass ich nach dem Wege, den man eine Sekte nennt. Schon damals wurden die, die nicht mit der großen Masse liefen, sondern die den Mut hatten, ein persönliches, individuelles, totales Glaubensleben der Hoffnung und der Liebe zu führen, die hat man schon damals Sektierer genommen. Schon damals. Sekte. Und Sekte, das heißt eigentlich ein Ausschnitt, ein Sektor ist ein Ausschnitt. Und so sind wir ja auch eine Sekte. Wir sind rausgeschnitten aus dem Körper dieser Welt und gehören dem Körper, dem Leib des Christus an. Und deshalb ist das ganz in Ordnung. Also lassen wir uns ruhig Sektierer schimpfen. Ja. Dann schwimmen. Schon damals war es so, ich bekenne dir, sagt Paulus, ich bekenne dir, dem Landpfleger, dass ich nach dem Wege oder nach dem Glaubenswege den Mann eines Sekte nennt, ist geachtet. Auf die Art dem Gott meiner Väter diene, indem ich allen glaube, was in dem Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Zunächst mal bis daher. Man sollte glauben oder meinen, er würde sagen, indem ich alles tue, was im Gesetz geschrieben steht. Sagt er nicht. Er sagt, ich glaube alles, was im Gesetz geschrieben steht. Daraus geht er vor, dass das Gesetz im tiefsten Grunde verheißen ist. Seitdem ich das entdeckt habe, ist mir auch eine neue Welt aufgegangen. Ich bekenne dir, dass ich auf dem Wege, den man eine Sekte nennt, auf die Weise, in der Art, Gott diene, indem ich allem glaube, was in dem Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Das heißt eigentlich wirklich, durch das Gesetz, durch das ganze Gesetz hindurch, durch die ganze Prophetie hindurch. Auch das Gesetz ist Prophetie. Wir glauben, was im Gesetz geschrieben steht. Wenn Gott sagt, du sollst nicht hören, dann wissen wir, dass die Franzosen das übersetzen, Tüte für Pas. Du wirst nicht hören. Beißen. Du beißen. Meine Lieben, das Gesetz findet seine letzte Erfüllung, indem Gott es erfüllt, denn Gott sagt, was hast du mein Gesetz in deinen Mund zu nehmen? Seitdem sehe ich das Gesetz mit ganz anderen Augen an. Und das Gesetz wird erfüllt durch den Heiligen Geist. Das wird in uns erfüllt. Das macht aber der Heilige Geist, der in uns wohnt, dass wir nicht töten. Wer zum Beispiel seinen Bruder hat, das ist ein Mörder. Wo er seinen Bruder nicht liebt, das ist ein Totschläger. Mutter sind zwischen Mörder und Totschläger. Auch hier ist ein Unterschied. Und auch in unseren menschlichen Gesetzen, die ja alle, ohne dass sie es wissen, abgeleitet sind von dem Gesetz Gottes aus dem Alten Testament. Ach, das sind wunderbare Dinge. Wir machen uns einfach so froh und zeigen uns, wie reich wir sind. Wo die Welt blind ist und sich abzappelten, abmüden, abwürzten, abgewählt. Und es kommt doch nicht heraus, dass das Antichristentum. Das kommt heraus, der große Tier, die Welt beherrscht, die alle zu diesem Fall und anbeten und sein Zeichen annehmen. Das kommt heraus, weiter nicht, auch aus den jetzigen Bewegungen. Lassen wir uns nicht täuschen. Sie können sich noch so fromm nennen, Eukumene oder wie Sie wollen. Das Ergebnis ist Antichristentum. Das Ergebnis ist das Tier und der falsche Prophet und der Antichrist. Das ist das Ergebnis. Das sagt der Herr ganz klar. Aber wir lassen uns überwinden von diesen Dingen. Wir hängen am Herrn, am Haupt an Jesus Christus, ihm allein. Unsere Religion ist eine Person, keine Sache. Unsere Hoffnung ist nicht die goldenen Throne und die goldenen Kronen und die Herrlichkeiten und die neue Schöpfung und die Jubellieder. Das haben wir alles auch, nebenbei. Aber die Hauptsache ist, wir haben ihn und er hat uns. Das ist unsere Hilfe. Ich diene Gott, indem ich allem glaube, was geschrieben steht, im Gesetz und in den Propheten. Jetzt geht weiter. Und die Elbkrieg habe. Die Hoffnung oder die Erwartung habe. Jetzt komme ich an den 15. Vers. Und die Hoffnung habe, zu Gott habe, die auf diese annehmen. Die Hoffnung haben auch wir, meine Feinde, meine Ankläger, die Juden, die haben auch die Hoffnung. Dass eine Auferstehung sein wird, sowohl der Gerechten, jawohl, das glaube ich, das ist eine Elbis, Auferstehung der Gerechten, meint ihr, was wir für eine Auferstehung erleben? Was meinst du, was du erlebst, wenn du stirbst schon, wie du merkst, dass du hineingehst, die Pflicht ist die Totenreich, der Aufgehoben, der Abschluss, fühlst du auf Jesus, du wirst später ins Totenreich gehen, du und ich. Und da werden wir aber die frohe Botschaft natürlich, da werden wir den Gefangenen fragen, dass sie frei sein sollen, da werden wir die Ehenen führen, das Lagen und die eisernen Riegel zerbrechen, das werden wir einmal mit Christus unserem Haupt. So, gar nicht mehr lang. Fangen wir an. Haben wir gewaltige Ewigkeitsaufgaben. Ja. Aber, dass eine Elpis, eine frohe Erwartung, müssen wir eigentlich übersetzen, dem Geist nach. Obwohl das Wort Verrot dann nicht steht, das heißt nur Erwartung. Eine Elpis haben, sowohl der Gerechten, als auch der Ungerechten. Wir haben denn die Ungerechten auch eine Elpis, auch eine frohe Erwartung. Werden die auch einmal zu all den Reichtümern und Schätzen und Freuden und Segnungen und Herrlichkeit gelangen, die wir jetzt schon im Herzen tragen, die Gottlosen? Die werden doch in die Hölle. Dann müssen sie drin bleiben, kommen nie wieder raus. Das hat das Mittelalter erfunden. Das geht nicht mehr in die Hölle. Wir lesen aber, er führt in die Hölle und dann ist Schluss. Nein, wir lesen, er führt in die Hölle und wieder heraus. Wisst ihr, wo es steht? Ja, Samuel, 1. Buch Samuel. Er führt in die Hölle und wieder heraus. Ich zerschlage und heile. Nicht das Verschlagen, nicht die Hölle, nicht das Trink, nicht die Strafe, nicht die Verdammung, nicht der Tod, sondern das Letzte. Das Letzte ist er, der lebendige Gott, der alles in allem sein wird. Und das Letzte ist der Christus, das Haupt und seine Glieder, zu dem das All emporgehauptet wird. Wir werden zum Beispiel alle vor den Vater stellen. Wir, die Völker und der Sohn, das Haupt und die Glieder. Brüder, das ist ewig. Und deshalb ist diese Hoffnung eine Hoffnung für die Gerechten und die Ungerechten. So steht da, und die Ungerechten. Und das packt viele nicht sagen, was? Was? Ich habe jetzt, bin ich in 25 Jahren nicht ins Kino gegangen und habe nicht getanzt und habe nicht verloren und gestohlen und damit ich in den Himmel komme. Und die anderen, die erfinden werden, die sollen auch in den Himmel kommen. Das gibt's nicht. Nein, das gibt's nicht. Haben hier schon manche Leute gesagt. Die haben eben Gott nie ins Herz geschaut. Nie ins Herz geschaut, dass die Liebe des Schöpfers ist zu allen seinen Geschöpfen. Das ist eine Elfe, gibt eine Hoffnung für die Gerechten und die Ungerechten. Aber ich will noch ein paar Schritte weitergehen. Auferstehung und der Ungerechten und der Gerechten oder umgekehrt, weil auf die Gerechten ankommen, Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten, nennt die Schrift eine Hoffnung, das heißt eine Trauer, das Lückende, alles irdische, überragende Heilserwartung, die uns nicht täuscht und täuscht. Ich will jetzt noch ein paar wunderbare Sachen euch sagen. Philipper 1,20. Weil ich ja heute wieder ein anderes Thema habe, weil ja manche heute schon nicht kommen konnten, aus manchen Gründen, und da will ich heute wieder ein anderes Thema wählen. Ein Thema, das dazu gehört. Und bitte hat das Thema jetzt abschließen noch in den Minuten, die hier bleiben. Ich lade auf Philipper 1,20. Da steht, meine ähnliche Hoffnung oder Erwartung, selber was in drin, meine ähnliche Erwartung und Aussicht und Hoffnung, es gibt noch zweites Wort, es gibt verschiedene Worte für Hoffnung, meine seelische Erwartung und Hoffnung, dass ich ihn nicht werde gesandt werden, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle frei, auch jetzt Christus hoch erhoben wird an meinem Leibe, sei es durch Leben oder durch Tod. Paulus hat die Gewissheit durch meinen Körper. Und der Paulus, der hatte keinen allzu herrlichen und schönen Körper. Die Zeitgenossen von ihm, ein Zeitgenosse, schildert ihn aus dem damaligen Schrifttum, der gleichzeitig entstand, als Paulus lebte. Paulus wäre ein Mann gewesen mit O-Beinen und einer Glatze, sagt er. Der war nicht so schön gewesen. Ein wahrer Gott. Der Barnabas. Deshalb wurde auch Paulus manchmal für den Götterboden gehalten und der Barnabas, der wurde für den Gott gehalten. Paulus sagt deshalb, wenn ich persönlich komme, das ist Schwachheit und Armut. Und Paulus schreibt den Galatern, als ich bei euch war, habt ihr keinen Enkel von mir gehabt, sondern ihr hättet am liebsten eure Augen ausgerissen. Ausgerissen. Mein Auge ist durch eine vierfache Operation, steht mein Auge schief. Jetzt noch, aber der Herr kann es gerade machen. Ja. Und wenn ich so gucke, komme ich furchtbar zu sterben und setze schnell wieder meine blinde Brille auf. Das Glas jetzt blind. Sehen wir mit einem Auge. Geier, der Kriegsminister Israel, der hat ja auch noch ein Auge. Und der hat auch das selbe Ding auf, was ich in meiner Tasche habe. Wenn ich daheim bin, setze ich die Brille da ab und setze das Ding da auf. Aber ich will euch das nicht antun, dass ihr denkt, richtiger Kerl sein. Auch da. Das heißt, euer Willen, als wir diese Brille konstruieren lassen. Ja. Wirklich, aus Liebe. Deswegen bereitet mir hier etwas Mühe und etwas Schmerzen, das macht aber nichts. Wenn ich daheim bin, sind es wieder das Haus. Bitte, bitte kriegst du mir nichts davon nicht frei. Naja. Und er schreibt aus, ihr hättet am liebsten eure Augen ausgerissen und mir gegeben. Daraus geht hervor, dass Paulus wohl ein hässliches Augenleid hatte. Es geht aber an einer anderen Stelle hervor, wo er schreibt, siehe, mit welch großen Buchstaben habe ich euch geschrieben. Ganz großen Buchstaben. Denn er hat seine Briefe diktiert. Seine Briefe diktiert. Schreibmaschine hat er keine gehabt. Elektrische Schreibmaschine erst recht nicht. Meine Freunde, da darf man annehmen, es gibt auch ein heiliges Schlussfolgern, dass er, als er zum Glauben kam, geblendet von einem Licht heller als die Sonne und zu Boden fiel und 3 Tage blind war. Und dann wurde ihm durch Handauflegung verlaufen, ist wieder geschenkt. Aber man nimmt an, dass da doch was zurückgeblieben ist. Und deshalb schreibt er den Galatern, ihr hättet eure Augen am liebsten ausgerissen mir gegeben. Weil meine Augen jedenfalls irgendwie hässlich waren oder also jedenfalls nicht schön. Paulus war kein schöner Mann. Aber er war ein Mann voll Heiligen Geistes. Er war ein Mann, in dem die Kraft des Evangeliums mit einer Wucht und mit einer Ewigkeit und Zartheit lebte, wie kaum ein Zweiter. Es gab keinen solchen Christusdarsteller und Christusnachfolger als der Apostel Paulus. Er war der größte, herrlichste, strahlste, begnadigste. Ist er warum? Weil er vorher der größte aller Sünder war. Er nennt sich den größten. Bitte sagt er, Vornehmsten, früher, als ich ein Junge war, knapp das gewesen, der Vornehmste, also, aha, ein vornehmer Sünder. Ja. Nein, nein, das heißt, der Hervorragendste, der Größte aller Sünder war er. Und deshalb wurde er zum Herrlichsten, zum Strahlendsten, Begnadesten aller Freude. In dem Maße, Brüder und Schwestern, wie wir Sünder werden in uns, werden wir reich und gesegnet in ihm. Und deshalb sind so wenige Trunken von den reichen Gütern seines Hauses. Das steht in der Bibel. Es gibt eine heilige Trunkenheit von den reichen Gütern seines Hauses. Wird man trunken. Wir werden auch trunken. Aber nicht von Wodka und Gin und so was, sondern von den reichen Gütern seines Hauses. Aber wir sind so wenige Trunken von den reichen Gütern seines Hauses. Warum? Dass wir auch im tiefsten Leid, wenn ihnen die Schmerzenstränen über die Wangen rollen, sollen und danken können. Außerdem, weil sie sich vom Heiligen Geist haben nicht hundertprozentig zum Sünder machen lassen, weil sie doch etwas in sich selber sein wollten und gelten wollten. Deshalb, warum? Ja, meine Lieben, das ist das tiefe Geheimnis. Ich werde ihm nicht zu Schanden werden. Und ob ich lebe oder sterbe, ich werde höchstens verherrlicht. In meinem Leben durch meinen Dienst, in meinem Sterben durch mein Dahingegeben werden. Ja, es ist jetzt 11 Uhr. Ja, nun haben wir, sehe ich hier, unseren lieben Bruder Christian Stucki, auch unser lieber Leiter der Versammlung, sagt vielleicht noch ein kurzes Schlusswort. Und das wäre schön, wenn noch jeder der beiden Brüder uns ein kurzes Wort sagen wollte. Aber ich will euch doch noch ein Schlusswort sagen. Ein Schlusswort. Und zwar aus dem Johannesbrief, aus dem ersten Johannesbrief.
Entschuldigung bitte, du kannst
du dich
noch eine Viertelstunde treffen.
So, und
du bist ja. Einige Punkte, die du ein bisschen vorgesehen hast. Und ich bin dankbar, wenn du diese Punkte uns allen noch sagst.
Oh, ich habe ja noch.
Ja,
was sagt ihr jetzt dazu? Ich würde so gerne auch wieder mal meinen Bruder Christian und so gerne meinen Bruder Hans hören. Ja. Nun ja, gut, ich will da noch fortfahren, aber ein paar Minuten lasse ich euch durch. Mach mal einen Kompromiss. Ich will euch das Ja, ich will es gerne noch was sagen, der Hoffnung, der Herrlichkeit, und von der Hoffnung, die ist bescheiden, und von der Sehnsucht der Schöpfung, von der Hoffnung der Schöpfung, die ganze Schöpfung, ob ja jeder Regenwurm und jeder Lichtstrahl und jeder Stern und jedes Grab, die hoffen alle, die hoffen und sehnen sich nach etwas, was sie noch nicht so recht verstehen. Wir leben in einer Welt auf der einen Seite von Ahnung und Sehnsucht und auf der anderen Seite eine Welt von Hoffnungslosigkeit. Je weiter wir von Christus abkommen, umso hoffnungsloser werden wir. Und die Menschen ohne Christus sind die hoffnungslose Hände. Die neulichen Wormstürzen waren zur Bahnhof gegangen und hab da in der Gaststätte mir eine Gemüseplatte bestellt. Und da saßen in dem Vorraum da eine ganze Anzahl der Menschen, die wir nicht verachten wollen, die wir auch nicht schwächen wollen. Wirklich nicht. Eine Anzahl Gammler. Also in verlötterter stinkender Kleidung und mit herabhängenden Haaren und so weiter. Ich habe mir die angeschaut. So viel Hoffnungslosigkeit in den Augen habe ich noch selten gesehen. Da saßen dann Mädchen vor ihrem Bier mit ihrer brennenden Zigarette und todtraurige Augen. Oh, ich hätte am liebsten jeden einzelnen umarmt und gesagt, oh, der Schwester, es gibt Heilung für dich. Das wahre Leben besteht nicht darin, dass man lebt wie ein Tier. Das ist nicht das wahre Leben. So, ich war eine große solche Versammlung in Frankfurt von diesen modernen Menschen, die also leben, wie sie leben wollen. Ich sage das jetzt nicht als Pharisäer. Ich sage das mit tief bewegtem Herzen. Ist für sie auch Hoffnung. Sie hoffen auch, aber sie wissen nicht so aus. Sie suchen, was sie nicht finden, in Freiheit und Liebe und Ehre und Glück. Sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt. In Frankreich war eine Versammlung, das darf ich euch noch sagen. Das fand ich interessant. Da waren also die Gammler. Die haben gesagt, wir haben das Recht, nach dem Gesetz zu leben, wie wir wollen. Arbeiten brauchen wir nicht. Wir wollen das Leben genießen, wollen leben, wie wir wollen. Gut. Und das waren aber auch andere Leute. Da war auch ein Herr dabei, der fuhr, ob er ein kleines, ganz kurzes Gedichtchen sagen dürfe. Auch was sie angeht, ja, er darf auch ein kurzes Gedicht sagen. Eine große Versammlung. Da stieg er auf das Podium und sagt: Oh, wenn es ein Glück ein Gammler sein, dann kann man leben wie ein Schwein. Dann haben sie verhauen und haben aufgeschmissen. Ja. Das habe ich verstanden, das hätte er ja nicht sagen müssen. Der braucht ja die Leute nicht zu ärgern und zu reißen. Der hat nicht recht behandelt. Aber solche Dinge vollziehen sich. Ich habe das in der Zeitung gelesen, in einem Bericht von einem Berichterstatter. Wir leben in einer Welt, die nicht nur ins Tierische, sondern ins Untertierisch-Dämonische hineingeht. Das sind diese Gammler, die da sich schon mal gehen lassen, beinahe noch die Harmlosesten, von gewisser Seite aus gesehen. Und deshalb sage ich, wir wollen uns über niemand erheben. Über niemand erheben. Als ich zum ersten Mal unseren Bruder Inberg, dann werden wir ja die meisten, wer hat denn Richard Inberg getan von euch? Ah ja. Als der zum ersten Mal im Jahr 1921 war, glaube ich, ja, nach Worms kam, da hat ein Worms eine freie Gemeinde übernommen. Und da hat er den 10. Teil so viel Gehalt gehabt, wie vorher als Missionskaufmann. Den 10. Teil an dem Gehalt. Und da kam er in der Versammlung, und da saß ich auch und habe zugehört. Und nach der Versammlung kam er auf mich zu und sagte: Sie müssen der Bruder Heller sein. Sagt, ja, der bin ich. Habe ich mir gleich gedacht. Aber wissen Sie, wenn der Teufel mein Bruder in Spät sein soll, also mein Bruder in der Hoffnung, Spät, ja, die Abkürzung von Esperance, von Hoffnung. Wenn der Teufel mein Bruder in Spät sein soll, nein, da mache ich nicht mit. Wenn der außerselig werden soll, nein, da mache ich nicht mit. Hat er selbst abgelehnt, dass einmal alle und alle selig werden. Später war er einer von denen, man kann sagen in Europa, die am stärksten und klarsten die Wahrheit der Ausdehnung gezeugt haben. Richard Inberg. Ihr werdet ja sein Ritter gewesen haben, nicht wahr? Aber das war sein erstes Wort an mich. Ja. Nein, Sie sollen auf einer Bank sitzen, den Teufel in den Himmel. Meine, darf das sagen, niemals, ja. Interessant, interessante Rede. Wenn er so meine freie Fehler hinweg, die Erlebnisse erfahren muss. Nun aber mein Wort aus der 1. Johannes 3, Vers 3. Und dann will ich sehen, wie da die Volksversammlung ausläuft. Mit Gebet oder noch einen kurzen Zeugnis und den Brüdern. Philipp, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen oder werden oder dürfen oder können. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil wir nicht heilig genug wandeln. Nein, so steht nicht da. Das wird immer gepredigt. Wenn wir viel heiliger wandeln würden, würde die ganze Welt merken, wer wir finden, würde sich bekehren. Das ist nicht wahr. Wenn einer heilig gewandelt hat, er war der Herr Jesus und der Apostel Paulus. Und die haben sich doch nicht am Rad bekehrt. Hier steht, jetzt geht acht. Und was war mir das Wort schon für ein Trost? Und mit wie vielen Menschen sprach ich, die ich trösten konnte durch dieses Wort? Das heißt, deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Wer den Herrn Jesus erkannt hat, der erkennt auch uns. Wie viele Brüder habe ich schon kennengelernt? Alle wirklichen Brüder, die ich nie in meinem Leben gesehen habe. Und die mich auch nie gesehen haben. Und als wir zum ersten Mal so zufällig uns trafen, haben mir so manche gesagt, Sie sind der Bruder Heller. Und ich habe dann gesagt, und Sie sind der Bruder. Und das hat jedes Mal gestimmt. Wunderbar. Warum erkennt er mich? Weil er Jesus kennt. Meine Freunde. Deswegen erkennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Und wenn die Welt ihn erkennen und anerkennen wird, dann wird sie auch uns erkennen und anerkennen. Und vorher nicht. Vorher bleiben wir die Verachteten und Verhassten und Geschmähten und Sektierer. Aber wenn sie ihn erkennen, dann werden sie uns erkennen. Und solange sie ihn nicht erkannt hat, erkennen sie uns nicht. Was ist das? Ein Wort. Ein Lehrwort, was uns in Lehrwahrheiten führt. Aber auch ein Trostwort, was unser Herz froh macht. Ja, wenn uns einer schmäht, dann sagen wir, der kennt den Herrn nicht. Wenn er den Herrn Jesus kennen würde, würde er mich nicht schmähen. Denn wir sind ja nicht gesetzt zum Schmähen und zum Lästern und zum Tadeln. Wir sind gesetzt zum Segnen und zum Lieben. Alle, Außensammler, sind wir gesetzt zum Lieben und zum Segnen. Ja, das ist etwas, da habe ich auch lernen müssen, sage ich euch ganz offen. Ich lese nur mein Wort zu Ende. Deswegen erkennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Gottes Kinder. Und es ist noch nicht enthüllt, was wir sein werden. Wir sind jetzt Gottes Kinder, armselig, schwach, unvollkommen, belastet und beladen mit einer bösen Erdmasse. Alle miteinander sind wir belastet und beladen. Wir wissen aber, wenn, und jetzt kommt ein Wort, das kann man widersetzen, wenn er offenbar werden wird. Man kann es auch widersetzen, manche Handschriften sagen, wenn es offenbar werden wird, oder wenn er offenbar werden wird, werden wir ihm gleich sein. Und jetzt kommt der Grund, warum wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist, nicht wie man ihn vorgepredigt hat. Dieser predigt ja nach seinem Gusto, nach seinem Geschmack. Wir werden ihm gleich sein, warum? Weil wir uns so fürchterlich angestrengt haben und haben so ein sündenloses Reden geführt. Haben wir gar nicht. Hallo, Gott. Wir werden ihn sehen, wie er ist, weil wir dann enthüllt sind und er enthüllt. Und dann werden wir ihn gleich sein, wenn wir ihn sehen, wie er ist. Und jetzt kommt, was ich sagen will. Jetzt kommt mein Schlusssatz. Einige ganz besonders fromme. Nein. Jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, so wie er reinigt. Die Hoffnung führt in die Reinigung, weil wir hoffen, wir werden dir gleich sein. Herr Jesus, wir werden so sein, wie du bist. Und werden dort sein, wo du bist. Und werden das tun, was du tust. Als deine Glieder, als deine Brüder, als deine Werkzeuge. Wir werden dir gleich sein. Nicht nur ähnlich, gleich. Wer diese Hoffnung hat, Der Reis sich, der geht ganz automatisch in einen Reinigungsprozess in seinem Denken, Fühlen und Wollen, weil wir dann die Erfüllung von Rechnung haben. Brüder, das ist das Letzte, was ich euch noch sagen wollte. Der Herr sei gelobt, dass er uns die Hoffnung gegeben hat und dass wir nicht solche sind, die keine Hoffnung haben, sondern Menschen der Erwartung sind. Und worauf warten wir? Wir warten auf Jesus, weil wir in ihm alles haben und alles sein werden. Halleluja. Amen.